Deutschlandfunk, Andruck.
Der Wahlkampf vor der Europawahl diese Woche war deutlich von einer Frage geprägt: Mehr oder weniger Europa? Schon das Weißbuch für die EU, also die 5 Szenarien, die Kommissionspräsident Juncker vor 2 Jahren für die Zukunft der EU vorgelegt hatte, sehen zum Teil weniger Gemeinsames vor. Die Verteidigungsunion ist zum Beispiel so ein Modell, bei dem diejenigen, die wollen, Gemeinsames vereinbaren, das aber nicht für alle Mitgliedstaaten gelten muss. Für den Politologen Björn Hacker ist das nicht die entscheidende Frage. Das begründet er in seinem Buch »Weniger Markt, mehr Politik – Europa rehabilitieren«. Und er benennt 3 Bereiche, in denen Politik seiner Ansicht nach anders gestaltet werden müsste. Ich habe vor der Sendung mit Björn Hacker gesprochen und ihn zunächst gefragt, warum er die Frage »Mehr oder weniger Europa« nicht angemessen findet.
Ja, ich glaube, dass bei der Frage nach mehr oder weniger Europa letztlich die Sachfragen untergehen. Also wir haben ja viele neue politische Gruppen in vielen europäischen Ländern und auch in Deutschland, das ist neu, die sagen, wir sind kritisch mit Europa, wir sind sogar gegen Europa. Und die Antwort fast aller anderen Parteien ist, wir sind für Europa. Aber damit ist noch nichts für mich beantwortet. Also ist das für ein Europa des Marktes? Ist das ein Eintreten für ein soziales Europa, für ein grünes Europa, für ein Europa konservativer Werte? Ich glaube, da kann man sich sehr viele Sachen vorstellen. Und das wird auch in diesem Wahlkampf viel zu wenig beleuchtet, indem sich alle sinngemäß an den Händen halten und sagen, wir verteidigen Europa. Wir sind das Bollwerk gegen die Rechtspopulisten. Und das ist mir zu wenig, denn dort wird zu wenig über die konkrete Zukunft, wohin der Kontinent driftet, gesagt.
Sie fordern ja im Titel weniger Markt, mehr Politik. Nun ist aber die EU ja eine Gemeinschaft, die als Wirtschaftsgemeinschaft entstanden ist. Und auch die Struktur gibt viel vor. Sie selbst machen Vorschläge, wie Wirtschaftspolitik anders gestaltet werden kann. Ist es ja nicht ein bisschen wohlfeil, einfach mehr Politik zu fordern?
Nein, das glaube ich nicht. Denn wenn man sich die fast 70 Jahre der europäischen Integrationsgeschichte anschaut, da müssen wir schon konstatieren, dass wir eben vor allem auf den Markt gesetzt haben und auf den Markt und seine Selbstintegrationskräfte. Also wir haben immer darauf gehofft, wir gründen einen Binnenmarkt, wir gründen eine Währungsunion und irgendwann wird sich daraus von allein die politische Union ergeben. Und die letzten Krisen haben gezeigt, genau das passiert eben nicht. Wir haben keinen Automatismus, ein Überschwappen, ein Überspringen in eine politische Union. Im Gegenteil, wir haben eine Spaltung in Europa erlebt, die uns jetzt zeigt, dass die Krisen eben so lange andauern. Und deswegen, ich halte es nicht für wohlfeil, zu fordern, dass wir mehr Politikgestaltung haben müssen, sondern wir sollten eben weggehen von diesem Prinzip, ja, Tina, there is no alternative, wie Maggie Thatcher das immer genannt hat. Es gibt den Markt und der wird irgendwann von alleine in einer politischen Union münden. Das ist nicht der Fall.
Wie kann man jetzt konkret gestalten, Ihrer Ansicht nach?
Ja, ich identifiziere 3 zentrale Bereiche, in denen etwas getan werden müsste, in denen Politikgestaltung vonnöten ist, um wegzukommen von dem Glauben an den Markt. Das wäre einmal die Reform der Währungsunion. In diesem Europawahlkampf völlig unterbeleuchtet. Die Bankenunion ist unvollständig. Wir haben nach wie vor keinen Stabilisator. Wir haben nach wie vor keine Einigung über ein gemeinsames Budget im Sinne einer Konjunkturausgleichsrücklage oder im Sinne einer Fiskalkapazität. Wir haben nach wie vor kein vernünftiges wirtschaftspolitisches Entscheidungszentrum. Und das nächste wäre, der 2. Punkt wäre, das europäische Sozialmodell zu verteidigen, es stärker als eigenes spezifisches europäisches Kriterium wahrzunehmen und ja im Grunde als Exportmodell in der ganzen Welt zu bewerben. Das geht nur mit gemeinsamen sozialen Standards. Und der 3. Punkt wäre das Megathema Migration. Und wenn die Umverteilung, die die Bundeskanzlerin mehrfach vorgeschlagen hat, die Umverteilungsquote für Migrantinnen und Migranten nicht klappt, dann muss man eben an anderen Stellen ansetzen, zum Beispiel legale Zuwanderungswege schaffen, Asylstandards angleichen und vor allem weg von der reinen Migrationspolitik her hin zu einer Investitions- und Integrationsagenda. Integration wird hier noch wichtiger sein für die Zukunft, als immer nur über die Migration zu sprechen.
Sie schreiben einerseits von einem bestehenden europäischen Sozialmodell, dann schreiben Sie, was ein sozialer Stabilitätspakt sein könnte. Ich weiß, Sie haben auch promoviert über das europäische Sozialmodell. Nur so, wie Sie es in dem Buch auf den Punkt bringen mit dem Glauben an Aufstieg, der sich zerlegt hat und der ein Grund für die Krise ist, klingt das so ein bisschen nach einer deutschen Brille für Griechenland oder Italien, hat das Modell ja nicht so gegolten mit Glaube an Aufstieg. Was ist denn bislang Ihrer Definition nach das europäische Sozialmodell?
Nun, es gibt kein einheitliches Sozialmodell, das ist völlig richtig. Es gibt sehr viele Sozialmodelle zwischen Schweden beispielsweise, Bulgarien oder Spanien. Und dennoch hat die Europäische Union ja auch gerade für die Krisenländer der letzten Jahre immer das Versprechen abgegeben eines Aufstiegs- und Wohlstandsversprechen. Also da nicht innerhalb der Gesellschaften, sondern vielmehr, dass man eben an den europäischen Durchschnitt des Wohlstands herankommt. Man hat dieses Versprechen aber immer gegeben, indem man allein auf den Markt sich bezogen hat. Ihr beteiligt euch am Markt, am gemeinsamen Wettbewerb und dann wird das von allein klappen. Und die Krisen haben uns gezeigt, das wird eben nicht von allein klappen. Das gemeinsame Sozialmodell in Europa basiert für mich darin, dass wir im Vergleich zu anderen Regionen der Welt durchaus einen Staat haben, der in den Markt intervenieren kann, der politische Rahmenbedingungen setzt und der dafür sorgt, dass wir eben über Steuern und Sozialabgaben Sicherungssysteme haben, die die großen Lebensrisiken zumindest absichern bzw. auch absolute Armut verhindern. Und das ist eine absolut europäische Idee, die hier über Jahrzehnte geschaffen worden ist und die wir viel zu wenig wertschätzen und nach vorne stellen.
Sie greifen ja historisch im Buch immer wieder zurück, erläutern, welche Strukturen wie gewachsen sind, welche Krisen es gab, welche Entwicklungssprünge es gab, um dann die lange aktuelle Krisenperiode einzuordnen. Und auch wenn Ihr Ansatz im Buch ja sehr konstruktiv ist, klingt das, was Sie beschreiben, oft nach Sackgasse. Ich will mal eine Passage zitieren. Schengen ohne gemeinsame Asyl- und Grenzpolitik, ein Binnenmarkt ohne sozialpolitisches Regelwerk und eine Währungsunion ohne wirtschaftspolitisches Zentrum. Die Versäumnisse sind immens. Wie optimistisch sind Sie also wirklich, was die Zukunft der EU angeht?
Oh, ich bin sehr optimistisch. Ich habe schon von mehreren Personen gehört, die das Buch gelesen haben, der Autor muss eine starke Depression haben, aber das stimmt nicht. Nein, ich bin Optimist und ich bin Optimist, weil wir seit nun bald 7 Dekaden eben dieses System haben der Europäischen Union und viele in anderen Ecken und Enden der Welt sind ja neidisch darauf, dass wir eben ein System der politischen Kooperation haben. Wir müssen es nur besser nutzen und ich bin kein Freund davon, zu sagen, wir müssen alles anders machen. Wir müssen entweder aus der EU sofort einen ganzen Staat entwickeln oder wir sollten gar, wie viele in der Politik auffordern, zurückgehen in den Nationalstaat. Nein, ich glaube, das, was da ist, da müssen wir an einigen Rädchen drehen und dann können wir die Politik auch besser gestalten. Ich würde dafür die Institutionen der Europäischen Union durchaus nutzen wollen, Parlament, Kommission und Rat. Und insofern glaube ich schon, dass wir hier eine Vorwärtsbewegung hinbekommen. Wenn es nicht mit allen 28 beziehungsweise, wenn die Briten nun rausgehen sollten, nur 27 EU-Staaten klappt, dann sollten wir allerdings überlegen, ob wir zurückgehen zu den Überlegungen, eine Avantgarde-Gruppe zu nehmen, die also in einem Schritt schon vorangeht, zum Beispiel eine Sozialunion auszubilden.
Wen haben Sie da konkret im Blick bei dieser Art von Kerneuropa, die Sie europäische Avantgarde nennen? Wen haben Sie da im Blick und wie sollen die sich organisieren?
Ich nenne das nicht gerne Kerneuropa, das möchte ich davor schieben, denn Kerneuropa hört sich immer an wie eine geschlossene Veranstaltung, geschlossene Gesellschaft und der Rest ist nur noch Peripherie. Das sollte nicht das Ziel sein. Das Ziel sollte wirklich eine Avantgarde-Gruppe sein, die einen Schritt vorangeht und dann wie eine Lokomotive die anderen Staaten mit reinzieht. Das heißt, es soll offen sein und es bietet sich an, dass natürlich die Staaten der Eurogruppe voranschreiten. Und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat hierzu einige Vorschläge geliefert. Nur aus Deutschland steht bislang noch eine Antwort dazu aus. Er hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass wir im Europäischen Parlament uns nochmal ein Europarlament, alle Abgeordneten, die aus Euro-Staaten kommen, speziell für eine Weiterentwicklung der Europäischen Währungsunion ausbilden, um hier über die Belange zu entscheiden, die nur die Währungsunion betreffen, nur die Eurozone betreffen. Aber Deutschland zeigt sich sehr zurückhaltend hier.
Das Beispiel Frankreich greifen Sie auch im Buch nochmal auf. Emmanuel Macron ist ein relativ neuer Player, der in Europa für Integration plädiert, aber im Land, wie Sie schreiben, marktliberale Politik macht. Warum widerspricht sich das?
Nun, Macron wird ja in der deutschen Presse immer als der gefeiert, der Europa rettet, was er national macht, passt aber an einigen Punkten nicht ganz zu dem, was er in Europa fordert. Denn er fordert eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Er hat es teilweise auch schon auf den Weg gebracht, die sozialen Sicherungssysteme zu flexibilisieren. Das heißt, er befördert den Wettbewerb, auf dem bislang das europäische Marktmodell beruht. Und diesen Wettbewerb fordert er auf der anderen Seite durch europäische Initiativen, wie zum Beispiel einen gemeinsamen Fiskalpakt, der auch umverteilende Wirkung hat, zum Beispiel ein europäisches Sozialmodell und andere Punkte wieder einzugrenzen. Das ist für mich ein offensichtlicher Widerspruch.
Der Untertitel Ihres Buches lautet ja Europa rehabilitieren. Rehabilitieren, das setzt schweres Fehlverhalten erstmal voraus. Worin bestand das schwerste Fehlverhalten Ihrer Ansicht nach und wie kann man dagegen steuern?
Da gibt es mehrere Punkte. Das eine ist strukturell. Wir haben in den vergangenen Dekaden viel zu oft darauf vertraut, dass sich die Integration von allein weiterentwickelt. Wir gründen die Wirtschafts- und Währungsunion. Wir schaffen eine gemeinsame Geldpolitik bei der Europäischen Zentralbank in Frankfurt und die Vollendung einer politischen und Fiskalunion, die passiert irgendwie von allein. Das hat nicht stattgefunden. Stattdessen haben wir nach wie vor sehr national determinierte Wirtschafts- und Fiskalpolitiken, die eben in sehr unterschiedliche Richtungen weisen und die dann für Probleme sorgen. Das ist das Strukturelle. Und dann gibt es noch innerhalb der großen Krisen sehr große Versäumnisse. Und damit meine ich die großen Krisen. Als erstes zunächst vor allem die Euro-Krise, in der vor allem Berlin sehr stark der europäischen sogenannten Rettungspolitik seinen Stempel aufgedrückt hat. Wir hätten mit nachfrageseitigen Maßnahmen durchaus anders reagieren können.
Meint Björn Hacker, Autor des Buches Weniger Markt, mehr Politik – Europa rehabilitieren. Es ist im Dietz Verlag erschienen, füllt 261 Seiten und kostet 18 Euro.